Liebe Freunde, das Thema heute Morgen ist meine Gene, beziehungsweise Ihre Gene und meine Veranlagung, beziehungsweise Ihre Veranlagung. Und da möchte ich Ihnen ein Wort vorlesen zu diesem Thema, und zwar das Wort aus Lukas 8, Vers 5 an. Lukas 8, Vers 5. Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und indem er säte, fiel etliches auf den Weg und wurde zertreten. Die Vögel des Himmels, sie fraßen es auf. Anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Anders fiel mitten unter die Dornen. Die Dornen, die mit aufwuchsen, erstickten es. Noch anders fiel auf den guten Boden, wuchs auf und trug hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Ich sehe, dass sie alle versehen sind mit zwei. Das heißt, dass sie geöffnet werden müssen jetzt heute Morgen. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Da sprach Jesus, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Also dieses Gleichnis ist ein Geheimnis des Reiches Gottes. Nur einige werden es verstehen, aber wir werden probieren heute Morgen, dass die maximale Menge es versteht. Den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie mit sehenden Augen nicht sehen und mit hörenden Ohren nicht verstehen. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Das ist der Same. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Wege sind, die, welche es gehört haben, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg. Genau wie die Weizenkörner weggefressen wurden von dem Weg, auf den sie gesät wurden, so ist das Herz, wenn es hart ist, die Vögel kommen und sie nehmen das Wort weg. Damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welches Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Diese haben keine Wurzel. Sie, die nur für den Augenblick glauben. Und im Augenblick der Versuchung abfallen. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben. Sie werden in ihrem Wandel von Sorgen und Reichtum und Genüssen des Lebens erstickt und bringen keine Frucht zur Reife. Das in den guten Boden aber sind die, welches in einem feinen, guten Herzen des Worts, das sie gehört haben, behalten und Frucht tragen in Beharrlichkeit. Soweit das Wort. Jetzt wollen wir einen Moment und Kraft bitten, dass ich es Ihnen klar machen, dass sie es verstehen, behalten. Bitten dich, Herr Jesus, sei du bei uns, öffne uns beide Ohren und das Herz, dass wir verstehen. Und öffne mir die Lippen, dass ich es verständlich mache. Sei du bei uns. Amen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde, die Gene, wie wir gesehen haben gestern und vorgestern, sind die Vorschriften, enthalten die Vorschriften, die uns bauen, wie wir sind. Dass sie kein Krokodil sind und kein Kohlkopf, kommt davon, dass die Gene die Information enthalten, die sie bauen. Nun, der Abt Mendel, vielleicht könnten wir das Licht anhaben, diese Maschine, aber es hängt nicht, das ist es. Ja gut, wunderbar. Der Abt Mendel, der Oberste, der war der Erste, der vernünftig an diese Arbeit ging. Was er getan hat, er nahm, was er in der Hand hatte, um da seine Versuche zu machen. Er hatte wahrscheinlich wenig Geld und er nahm die Gartenerbsen und arbeitete mit Gartenerbsen. Und er fand heraus, dass die Vererbung der Eigenschaften Farbe, Blätter, Höhe und Beschaffenheit der Erbsen nach mathematischen Gesetzen vererbt wurden. Nun, das war eine sehr große Erkenntnis. Er nahm zwei Erbsensorten und kreuzte sie miteinander. Da konnte er voraussagen anhand von seinen Kalkulationen, wer was sein würde in der Erbschaft. Nun, wir sind auch ähnlich. Sie haben Mutters Nase und vielleicht Vaters Augen und Mutters Kopf und Sie sind auch das Produkt der Vererbung nach bestimmten Gesetzen. Nun, als ich in Oxford war, hatten wir einen guten Professor. Der hieß E.B. Ford, also E.B. Ford. Und er war eine Bohnensteiner, nicht eine Erbse. Also ein ganz, ganz langer Mann. Mit einer leuchtenden Glatze und eine sehr hohe Stimme. Und er hatte eine Leidenschaft in seinem Leben. Und das war Drosophila melanogaster, die Fruchtfliege. Er hatte Tausende und Abertausende von diesen kleinen Tieren. Und wissen Sie, was er getan hat? Er verbrachte sein Leben damit, dass er die Zellen beobachtete in Drosophila melanogaster, die Fruchtfliege, und sah, wo die kleinen Klumpen waren an den Chromosomen und Genen. Und wo ein Klumpe war, da hat er herausbekommen, in jahrelanger Arbeit, dass in diesen Klumpen die Information ist, die eben dem Tier rote Augen oder schwarze Augen gibt. Dann hat er herausbekommen, in jahrelanger Arbeit, dass ob die Haare auf dem Bauch schwarz sind, kurz sind, lang sind, wollig sind, ihre ganze Beschaffenheit wurde in diesem Klumpen festgelegt. Bestimmt. So machte er Landkarten von den Genen, von Chromosomen, von Drosophila melanogaster und er konnte sagen, wenn du das anrührst, dann wird dieses Teil des Tieres in Mitleidenschaft gezogen. Wunderbare Arbeit hatte gemacht, aber was er nicht gewusst hat, war, was eigentlich drin war, was eben die Haare schwarz machte oder die Augen rot war. Er wusste, wo etwas war, dass das bestimmt, aber nicht, was drin war. Sozusagen, er wusste, wie ein Portemonnaie aussieht, nicht aber, wie das Geld aussieht, das drin ist, nicht wahr? Verstehen Sie mich? Äußerlich konnte er Landkarten machen, aber was innerlich war, das wusste er nicht. Nun, die Leute, die das herausgefunden haben, was innerlich drin war, waren Cricket Watson in Cambridge, in England, und die haben dann entdeckt, wie und wo und was aufgeschrieben ist in diesen Klumpen, die der E.B. Ford ausgearbeitet hat. Nun darf ich jetzt eine Frage stellen. Wer war nicht hier gestern und vorgestern? Ich brauche es nur, dass ich weiß, wissen muss. Oh, ja, ja. Jetzt hatte ich gehofft, dass ich auf meinen eigenen Schultern stehen kann, dass ich nicht mehr erklären muss. Aber wenn so viele nicht da waren, da muss ich ein bisschen erklären. Die könnten Sie das dann ein bisschen rum, ein bisschen höher drehen, dass alle das sehen können. Ja, ja, ist gut. Danke, das ist ja fein. Diese Klumpen, wovon Ford und die anderen dort in Oxford, wovon sie so viel wussten, sie hatten drin eine Sprache. Und die Sprache war natürlich aufgeschrieben. Und was da aufgeschrieben war in den Vorschriften, musste man genau erfahren, damit man es lesen kann und dann damit experimentieren kann. Nun, ich muss zuerst Ihnen sagen, was das für eine Sprache war und was das für eine Sprache ist. Denn alles, was lebt, die Viren, die Bakterien, die Amöben, die Frösche, die Krokodile, die Bienenorchideen, die Erbsen und die Bohnen und See, alle ihre Vorschriften sind aufgeschrieben in der gleichen Sprache. Es ist, was wir nennen, ein Code, denn alle Sprachen sind Codes. Nun, ich habe gesagt, die jetzt bei uns waren, gestern und vorgestern, sie können im Moment pennen, nicht wahr? Und die anderen, die müssen aufpassen, sonst werden sie nicht weiterkommen. Wenn Sie eine Idee haben, genügt es nicht, dass Sie eine Idee haben. Wenn Sie sehr intelligent gucken, nicht wahr, und dieser profunde Blick aus Ihren Augen hinausleuchtet, hilft das mir nicht. Ich kann nicht lesen, was Sie denken. Oft habe ich eine Idee, was die Leute denken, nicht wahr, aber nicht immer. Wenn Sie eine Idee haben, müssen Sie die Idee ausdrücken. Und das ist die Aufgabe der Lehrerinnen und der Lehrer, den Kindern zu zeigen, wie sie ihre Blitze, Geistesblitze bekommen und dann sie vermitteln können. Man muss sie vermitteln können, nicht wahr? Nun, ich habe entdeckt im Laufe der Zeit, dass die Ideen, die Geistesblitze, die sie haben, die sind voller Geistesblitze, nicht wahr? Absolut voller, wenn Sie in die Kirche kommen, sind Sie voller Ideen, nicht wahr? Keine Reaktion. Haben Sie zu wenig geschlafen? Nun, wenn Sie die Ideen haben, ich entdecke es oft, und wenn Sie genau aufpassen, was ich sage, werden Sie sehen, dass ich sehr oft die Idee augenblicklich in der falschen Sprache sage. Nun, die Idee bleibt gleich. Aber wenn ich plötzlich die Gänge schalte und das Getriebe hier oben wechsle und es Türkisch sage oder Norwegisch, da sitzen Sie sprachlos da, nicht wahr? Sie verstehen einfach nicht. Die Idee ist da. Aber wenn ich es in gut Norddeutsch sage, nicht wahr, dann kommen Sie mit. Alle Ideen müssen übersetzt werden in eine Sprache. Nun, eine Methode, das zu tun, ist, wollen wir sagen, wie die Idee von Not haben, Notstand, dann können wir immer schreiben SOS, nicht wahr? Jeder weiß, dass Notstand ist. Es ist eine Idee, ich habe Zahnweh oder ich habe eine Panne mit dem Auto und dann gucke ich SOS, das ist das Telefon, wo ich mir Hilfe holen kann. Nun, SOS, wie ich die anderen Abende gesagt habe, ist nicht sehr praktisch, um die Idee von Notstand durch Radio weiterzugeben. Man kann SOS rufen, aber oft haben kleine Radios keine Stimme, nicht wahr? Und sie machen es in einem Code. Und sie nehmen den Morse-Code und sie schreiben D, nicht wahr? Und das ist, wie ich da geschrieben. S ist D, O ist D, D ist S wieder. Nun, das gibt die Idee wieder, dass eine Methode zu schreiben oder mitzuteilen, dass diese Idee weitergegeben werden muss. Nun, das Problem ist, man hat die Idee, man hat einen Code, um die Idee zu speichern. Wie kann man sie weitergeben? Man kann Schuhriemen nehmen. Und man kann in dem Schuhriemen, sehen Sie da, links ist der Schuhriemen, da binde ich drei Knoten dran, da binde ich drei Doppelknoten und da binde ich drei Knoten. Und da hänge ich ihn auf. Wenn Sie wissen, wie die Sprache funktioniert, die Sprache von Moskau, sagen Sie, aha, er teilt mir mit meinem Schuhriemen, dass Notstand da ist. Nicht wahr? Nun, wenn Sie die 26 Buchstaben unseres Alphabetes in Punkt und Striche umsetzen, können Sie mit zwei Buchstaben plus Intervall können Sie Goethes Faust aufschreiben. auf einem Schulriemen. Sie müssen einen langen Schulriemen haben dann, nicht wahr? Aber dann könnten Sie es tun mit dieser Methode, Gedanken, Konzepte in einem Code oder in einer Sprache auszudrücken. Da haben Sie also in Morse Code, ich habe es nur mit dem Alphabet so geschrieben, da, weil Sie nicht so viel Morse Code kennen, nicht wahr? Da ist Goethes Faust drin. Nun, in Ihrem Körper, in Ihren Genen und Ihren Chromosomen hat der Körper es so gebaut, dass ein Faden an der linken Seite und ein Faden an der rechten Seite wie zwei Schuhriemen. Und an dem Zuckermolekül dort, DOR, was ein Teil ist des Fadens, ist ein Knoten dran. Und der Knoten ist einfach eine chemische, vielen Dank, eine chemische Substanz, das ist der Knoten, und das ist das Zuckermolekül, und das ist Phosphat, und das ist der Knoten, das ist Phosphat, Zuckermolekül, Knoten, Phosphat, Zuckermolekül, Knoten, genau wie im Schuhring. Und so ist alle Information in Ihrem Körper aufgeschrieben in eine Sprache an zwei Fäden, wie zwei Schuhringe. Ganz einfach. Und in jeder Zelle haben Sie diese beiden Schnüre mit den Knoten, mit den chemischen Substanzen, die heißt Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin in DNA und Uracil in RNA, ist alle Information aufgeschrieben, explizit, ausdrücklich in eine Sprache. Also es ist wunderbar. Sie sind, wie Sie sind, und ihre Eigenschaften werden mathematisch weitergegeben, weil alles sprachlich festgelegt ist. Es ist festgelegt, wie Ihre Mutter ihr Ei befruchtet bekommen hat von den Spermien ihres Mannes. Und da drin sind 46 Kapitel von Vorschriften aufgeschrieben in dieser Sprache, die universell ist in aller Biologie. Und deshalb sind Sie ein Mensch und kein Kohlkopf. Ein Kohlkopf hat andere Instruktionen, aber Sie sind da. Und deshalb bauen Sie einen Kohlkopf. Wenn Sie blonde Haare haben, das heißt, dass Sie andere Gene haben, als wenn Sie dunkle Haare haben. Wenn Sie Negerhaare haben, haben Sie andere Gene, alles anders aufgeschrieben, als wenn Sie keine krausen Haare haben. Nun, das ist, was ich Ihnen sagen musste zuerst wegen den Genen, das habe ich an den beiden anderen Abenden gesagt. Nun, führt das nicht, wenn Sie es nicht verstehen, wenn es Ihnen zu plötzlich ist, lesen Sie es nach in Herkunft und Zukunft des Menschen oder in die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. In diesen Büchern ist das alles ausdrücklich da. Ich muss das nur anwenden heute Morgen. Ich wollte das nicht wieder auslegen, aber weil so viele da sind zum ersten Mal, da musste ich das machen. Nun, wenn das der Fall ist und alles aufgeschrieben ist, müssten wir nicht alle rabiate Calvinisten sein. Ich bin das Ergebnis meiner Gene. Es ist alles aufgeschrieben. Wir wissen, dass das teilweise wahr ist. Wenn Ihre Eltern und Ihre Großeltern an Krebs gestorben sind, ist sicher die Gefahr ein ganz klein wenig höher, dass Sie auch an Krebs sterben. Denn diese Krankheit ist eine systemische Krankheit, Krebs, die teilweise erblich bedingt ist. Wenn Ihre Großmutter und Ihr Großvater und Ihre Mutter und Ihr Vater Diabetes hatten, also Zuckerkrankheit, dann ist es ziemlich sicher, dass wenn Sie einmal einen Schock haben und zu viel arbeiten müssen und zu viel Schokolade schlecken, dass Sie auch zuckerkrank werden. Und dann steigt Ihr Blutzuckerspiegel auf 200, 300 und dann heilen Ihre Wunden nicht und dann sind Sie krank. Und das ist erblich bedingt. Es sind auch andere Krankheiten die erblich bedingt sind. Da sagt man also gut, wenn ich der Gefangene meiner Gene bin, dann kann ich wirklich nichts führen, dann muss ich sagen mit den Türken, inshallah. Sie wissen, dass die Türken, inshallah, sagen, Allah hat so gewollt und ich kann nichts dafür. Wie der kleine Bub sagt, nicht wahr? Ich bin nicht musikalisch begabt und deshalb übe ich Klavier nicht. Nicht wahr? Da hat ihn die Mutter eine Ohrfeige gelangt und gesagt, du weißt nicht, ob du begabt bist. Jemand sagte zu mir, also in den Genen, nicht wahr? Sagte zu mir ein Kollege, ein Kommilitone, hier vor Jahren in England. Er sagt, du bist religiös nach meiner Bekehrung, nachdem ich gläubig wurde. Er hat gesagt, du bist religiös veranlagt, das ist in deinen Genen. Ich bin es nicht, deshalb will ich das Leben genießen und du darfst nicht das Leben genießen, denn du bist so veranlagt, du kannst nicht anders und ich kann auch nicht anders. Und das ist die Einstellung, die sehr viele Leute haben, dass sie nichts anderes können. Sie sagen, ich bin nicht begabt und deshalb lerne ich nicht. Die Tatsache ist, jeder kann mehr lernen. Nun, ob sie sehr begabt sind, genial sind, ist eine andere Sache. Aber jeder kann sich bessern, auch wenn er nicht sehr viel in den Genen hat, nicht wahr? Man kann noch ein bisschen mehr reinpumpen durch Lernen. Nehmen wir zum Beispiel die Tatsache, dass ich ein Mann bin. Das heißt, dass ich XY in meinen Genen habe. Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Das ist prädestiniert, das ist richtig gegen kalvinistisch. Ich kann nichts. Spermium, von dem ich kam, hatte Y drauf und das Ei von meiner Mutter hatte X und da bin ich XY, ein Mann. Wenn ein Spermium mit X zusammengekommen wäre mit einem Ei, das sowieso ein X hat von meiner Mutter, dann wäre ich eine Frau. Nee, die auch nichts dafür, nicht wahr? Viele Frauen wollen Männer sein und einige Männer wollen Frauen sein. Die können nichts dafür, denn es ist entschieden bei der Empfängnis. Da muss ich Ihnen dann eins sagen, ist die Tatsache, dass ich ein Mann bin, ist das Prädestination? Sicher. Ich kann nichts dafür. Das hat Gott bestimmt, nicht ich. Aber ist diese Tatsache, dass ich prädestiniert bin mit XY, hat das bestimmt die Frau, die ich nehme? Wenn ich das dächte, dann weiß ich nicht, was ich denken würde. Sehen Sie, es ist ohne mein Dazutun bestimmt, dass ich ein Mann bin. Aber ich glaube nie und nimmer, dass diese Bestimmung die Frau ausgesucht hat. Gucken Sie mal, wie schwierig es ist, die richtige Frau zu bekommen, nicht wahr? Ich glaube nie und nimmer, dass dieses XY bestimmt hat, die Person, die Frau, die ich heirate. Das habe ich getan. Das habe ich mit meinem Willen getan. Mit XY hat mein Wille keine Rolle gespielt. Aber mein Wille hat ganz bestimmt die Hauptrolle gespielt bei der Tatsache, dass ich meine Frau geheiratet habe und sie mich. Ihr Wille ist auch da tätig, nicht wahr? Sie kann nichts dafür, dass sie XX ist. Froh, dass sie es ist, nicht wahr? Aber da habe ich sie gewählt. Deshalb sage ich den jungen Leuten hier, ich gebe einen väterlichen Rat jetzt. Und passen Sie auf. Das, was Sie tun müssen, ist dafür sorgen, dass Sie Ihre Eltern richtig auswählen. Denn wenn Sie Ihre Eltern falsch auswählen, dann haben Sie die Prädestination bestimmt und ganz verpasst. Nun, wir haben Freiheit des Willens innerhalb von gewissen Grenzen. Ich könnte den Willen einer Frau nicht ausüben, weil ich ein Mann bin. Nicht wahr? Und umgekehrt ist das auch wahr. Nun, jetzt will ich mit Ihnen einige Versuche machen. Haben Sie es gern, wenn Sie Meerschweinchen sind? Ich will das jetzt machen und Sie ausprobieren. Der erste Versuch ist dieses, ist zu zeigen, wie weit wir Gefangene unserer Gene sind. Wir sind gewissermaßen Gefangene, aber nur gewissermaßen. Und ich will jetzt diese Grenze gewissermaßen abzeichnen heute Morgen. Wenn man reinrassige Fische nimmt, ganz kleine Kerle, fast alle die identische Zwillinge sind, so reinrassig sind sie. Wenn man ein Mutterfisch nimmt und sie 1000 Eier legt, die alle befruchtet sind von einem Vater, da hat man 1000 Zygoten. Einige 50% werden männlich sein, 50% weiblich, aber sie sind alle durcheinander. Ich nehme 500 von diesen 1000 Eiern und die sind alle wie identische Zwillinge. Das ist die Bedeutung von reinrassig. Und ich tue sie in Seewasser und ich lasse sie ausschlüpfen und ich bekomme 500 kleine Fische mit zwei schönen blitzblanken Augen an der Seite des Kopfes. Ganz normale Fische schwimmen sofort herum, nachdem sie ausschlüpfen. Und da habe ich sie quicklebendig da. Experiment Nummer 1. Experiment Nummer 2. Ich nehme die 500 andere Fische, die andere Eier von den zwei Fischen. Ich tue sie in Seewasser, aber ich füge ein wenig zu viel Magnesiumchlorid hinzu. Nur Seewasser hat Magnesiumchlorid drin. Aber diesmal, im Gegensatz zum ersten Versuch, tue ich ein wenig zu viel, nicht viel zu viel, aber ein wenig zu viel Magnesiumchlorid. Und dann lasse ich die Eier ausschlüpfen. Wissen Sie, was ausschlüpft? 500 kleine Fische, aber die haben keine Augen an der Seite des Kopfes, sondern ein riesen Zyklopenauge mitten im Kopf. Einen einzigen Scheinwerfer statt zwei an der Seite. Wie kommt denn das? Die haben die gleiche Genetik. Die Gene, bei denen, die die Augen hier haben, waren genau die gleiche, wie die, die das Auge da haben. Was ist der Unterschied? Die Umwelt. Die Umwelt sorgt dafür, dass die Information, die auf den Genen vorhanden ist, zum Ausdruck kommt. Die Entwicklung ihrer Gene wird bestimmt durch die Umwelt, in der sie sitzen. Die Gene können sie nicht ändern, aber die Umwelt, die Entwicklung der Gene bestimmt, das ist sehr, sehr wichtig. Nun nehmen wir ein zweites Experiment. Das war Experiment 1, A und B, nicht wahr? Jetzt kommen wir zum zweiten Experiment. Haben Sie alle Kröten gern? Haben Sie Kröten gern? Schöne, also so wie Frösche, nicht die Schildkröten, ich meine wirklich Kröten. Ich meine nicht krötig, nicht wahr? Ich meine Kröten. Also es gibt eine Krötenart, die heißt Alytes, vielleicht würden Sie ein bisschen weiter drehen, Alytes obstetricans. Also das heißt die Geburtshelfer Kröte. Die Geburtshelfer Kröte. Ja gut, lassen Sie es da. Danke. Und diese Kröte lebt nicht wie die meisten Kröten in Wasser oder nah beim Wasser, sondern auf sehr trockenem Lande. Und wenn die gewöhnliche Kröte, die in Nähe vom Wasser wohnt, paart, ist das Weiblein sehr aalglatt. Und um sie zu halten während der Paarung, muss der Vaterkröte besondere Schwämme haben an seinen Daumen, um das Weib zu halten, weil sie so glatt und nass ist, nicht? Weil sie ist aalglatt. Und da entwickelt er diese schwarzen Schwämme, um das zu tun, zu der Paarungszeit. Aber die Geburtshelferkröte ist anders. Die Geburtshelferkröte wohnt auf den Trockenen und da ist das Weiblein bei der Paarung nicht glatt. Sie ist trocken. Und da muss der Vaterkröte also seine Schwämme, die schwarzen Schwämme, nicht entwickeln, er hat auch keine. Nun, Paul Kammerer, vor vielen Jahren in Wien, hat gemeint, dass er einen großen Versuch machen wollte mit der Geburtshelferkröte Alytes obstetricans. Er sagt, wenn ich diese kleinen Kerle zwinge, im Wasser zu paaren, vielleicht werden sie diese Schwämme entwickeln. Dann hätte er bewiesen, dass Lamarck recht hatte, dass die Information, um diese Dinge zu bauen, eingebaut wird durch die Umwelt. Dann hat er viele Generationen gemacht. Siehe da, die Vaterkröten, Alytes obstetricans, nach vielen, vielen Generationen, indem sie gepaart haben mit einem nassen Weibchen, sie haben die schwarzen Schwämme entwickelt. Und er hat gesagt, lieben Leute, die Erklärung für Darwinismus ist Lamarck. Die Umwelt bestimmt, wie man sich entwickelt. Und er posaunte das in die Welt hinaus, da kam der böse Engländer Bateson. Er war ein ganz, ganz kampflustiger Mann, ein richtiger Kampfhahn. Und er sagte, das möchte ich aber sehen, denn ich glaube, dass alles durch Zufall kommt und nicht durch Planung seitens der Umwelt. Und er ist nach Wien gereist. Das Erste, was der gute Mann getan hat, hat diese Froschbeine, die da in Alkohol waren, also konserviert in Alkohol, hat sie ins Wasser gelegt. Und aus den schwarzen Schwämmen floss schwarze Tusche heraus. Der arme, arme Kamera, er hat's nicht getan. Die Schwämme waren wirklich da. Die Schwämme hatten sich wirklich entwickelt. Aber er hatte eine sehr eifrige Assistentin. Und sie hat versucht, das muss ich schöner machen. Und sie hat dann heimlich schwarze Tusche da injiziert. Aber es hat dem armen Kammerer so zugesetzt. Obwohl seine Versuche richtig waren, glaubte ihm kein Mensch mehr. Und er ging hin auf die Berge in Österreich und hat sich erschossen. Eine Tragik geschieht auch in der Wissenschaft. Aber seine Versuche waren richtig. Nur ist es so da gewesen wie beim Darwinismus, die Auslegung der Versuche war falsch. Denn alle Krötenarten haben in ihrer Genetik die Vorschrift, um solche Dinge zu entwickeln, solche Schwämme. Und die Vorschrift wird nur entwickelt, wenn die Umwelt nass ist. Und wenn die Umwelt nass ist, dann kommen die Gene, die sich nicht entwickeln, zum Vorschein und er bekommt dann, der Vater bekommt dann diese schwarzen Schwämme. Jetzt nehme ich einen dritten Versuch, der ist auch anschaulich, besonders für die, die in die Schule gehen oder die Lehrer oder Lehrerinnen sind. Wenn Sie Ratten nehmen, weiße Ratten, die reinrassig sind, das heißt, die alle sehen aus wie identische Zwillinge, so nah sind, sie haben keinen Ballast in den Genen. Wenn man sie nimmt und eine Mutterratte 10 Kleine bekommt bei dem Wurf, und die sehen alle aus wie Zwillinge, die 10 Kleinen. Man nimmt 5 von den Kleinen und lässt sie bei der Mutter. Und dann müssen sie kämpfen, um ihre Milch zu bekommen. Und sie müssen zanken mit ihren Brüdern, nicht wahr, und Geschwistern. Und die führen ein normales Familienleben mit 5 Geschwistern. Die anderen 5 tut man in Einzelhaft. Jede Ratte kommt in einen Käfig, wo keine andere Ratte zu sehen ist, wo kein Mensch dran kommt und nichts Lebendiges ist. Die werden nur gefüttert von einer Pipette, automatisch, und dann später bekommen sie ihr Essen von einem Fließband. Nun hat man 5 Ratten bei der Mutter, alle identisch wie Zwillinge, und 5 Ratten, die in Einzelhaft gezogen werden und nie etwas Lebendiges sehen. Wenn man nach einem Jahr das IQ Intelligenztest durchführt bei diesen Ratten, wissen Sie, dass die Ratten, die bei der Mutter sind, 25-30% intelligenter sind, als die Ratten, die in Einzelhaft erzogen werden. Und wenn man eine Ratte von jeder Sorte tötet und das Gehirn durchschneidet, findet man, dass die Verdrahtung der Ratten, die bei der Mutter waren, 25-30% besser ist, als die Verdrahtung der armen Kinder, die in Einzelhaft erzogen wurden. Wie kommt denn das? Wenn man sie, die Ratten, die in Einzelhaft erzogen worden sind, nach einem Jahr zurücktut zu der Mutter, finden sie sich nicht mehr zurecht. Und man kann sie nicht nachher intelligenter machen. Nun, beide Arten, die Ratten, die in Einzelhaft waren, und die Ratten, die bei der Mutter waren, beide haben die gleichen Gene, die waren alle gleich. Aber die Umwelt bei der Mutter hat 25-30% mehr aus den Genen rausgeholt, als bei denen, bei der Umwelt der Ratten, die eben in Einzelhaft gezogen wurden. Nun darf ich Ihnen das sagen, liebe Freunde, dass auch das für den Menschen gilt. Wenn Sie Kinder in eine Schule schicken, wo der Lehrer oder die Lehrerin langweilig ist und nicht weiß, wie man Kinder interessiert und nicht weiß, wie man Kinder diszipliniert, dass sie lernen. Wissen Sie, dass wenn diese Kinder zur Pubertät kommen, sind sie dümmer, als sie zu sein brauchen. Wenn Sie über die Pubertät hinauskommen, können Sie zum Beispiel das, was Sie verlernt haben und was Sie verpasst haben, vor der Pubertät nicht wieder gut machen. Sie wissen das, wenn ein Mensch eine Mutter hat, wo wir sagen, Ihre Kinder, und Sie hätten Türkisch mit Ihren Kindern gesprochen, oder Chinesisch, oder Türkisch, und Deutsch, und Türkisch, Chinesisch und Deutsch. Wissen Sie, dass das Kind ohne Mühe vor der Pubertät alle drei Sprachen lernen wird? Auch wenn die Mutter Latein mit ihm redet, wird er keine Mühe haben, Latein zu sprechen. Gar nicht. Er lernt es automatisch, ohne die geringste Mühe. Unsere Kinder sind in vielen Sprachen groß geworden. Und sie haben nie schwitzen müssen für die Sprachen in dem Abitur. Ja, so wo soll man das lernen? Das haben wir immer gewusst, haben sie gesagt. Und ein Kind, wie eine Ratte, ist vor der Pubertät, alles in seinem Kopf ist plastisch. Und er nimmt auf, wie Schwamm Wasser aufnimmt. Und es macht ihm keine Mühe. Aber wenn Sie warten, bis er 20, 25 Jahre alt ist, bis er sein Abitur macht, da ist der Schwamm wie Beton geworden. Und er kann nichts aufnehmen. Geht nicht. Wir sind fähig, besonders in den Jahren vor der Pubertät, viel mehr von unseren Genen und von unserer Verdrahtung im Gehirn aufzunehmen, als nachher. Das Geheimnis ist, ein Kind nicht zu überfordern, das darf man nicht. Aber man soll dem Kind alles geben, was das Kind verkraften kann. Wenn Sie das tun, wird Ihr Kind keine Mühe später haben. Wenn Sie aber plötzlich aufwachen und 15, 16, 17, 18 Jahre alt sind, wenn Sie versuchen, dann Englisch zu reden, werden Sie mit einem Akzent reden. Hätten Sie es gelernt mit 11, 12 Jahren, hätten Sie es gelernt ohne Akzent. Wissen Sie, dass Wesley, der Reformator Englands, mit 12 Jahren nach Oxford gegangen ist. Und er konnte Englisch sprechen, Griechisch seine Briefe schreiben und Latein ohne Mühe. Seine Eltern waren gebildete Leute. Sie haben ihn in diesen Dingen von den frühesten Jahren ihn konfrontiert mit den Dingen. Und das Resultat ist, dass der John Wesley nicht nur 85 oder mehr Jahre alt wurde, sondern dass der John Wesley fähig war, das ganze Land zu bilden und das ganze Land zu retten vor den Konsequenzen der französischen Revolution. Was wir getan haben, als wir gesehen haben, dass die Schulen, wo unsere Kinder waren, schlecht waren, da haben wir sie rausgenommen. Denn hätten wir gewartet, bis nach der Pubertät, und dann angefangen mit den Kindern, wären unsere Kinder, entschuldigen Sie, wie die Ratten gewesen, und da hätten sie nicht nachholen können. Sie hätten sich nicht mehr zurechtgefunden. Also die Umwelt bringt aus uns heraus, was sonst nicht herauskommt. Jetzt gebe ich Ihnen noch ein Beispiel und mal sehen, ob Sie das verkraften können. Wenn Sie ein Ei nehmen von einer Frau durch Laparotomie, man öffnet die Seite, nimmt das Ei, schwierig zu finden, aber man nimmt es raus. Dann befruchten Sie das Ei mit dem Spermium Ihres Mannes in einem Reagenzglas. Und dann tun Sie die Zygote, die dadurch entsteht, die tun Sie da rein, Nahrmittel, also Mittel, damit das Ei leben kann, Ernährungsmittel, die tun die auch rein und das Ei teilt sich. Sie haben 46 Chromosomen für einen vollkommenen Menschen. Und dann halten Sie es bei der richtigen Temperatur, geben die richtigen Stoffe hinzu, es teilt sich wieder. 4, 8, 16, 32, 64 Zellen. Wird es ein Baby geben? Die Chromosomen sind da, aber die Umwelt ist falsch. Sie bekommen nur eine amorphe Masse von menschlichen Zellen, aber kein Baby, in einem Reagenzglas. Die Umwelt ist nötig, um das rauszuholen, was drin ist. Aber wenn Sie das Ei rausnehmen und befruchten im Reagenzglas mit Spermien von dem Mann, und dann in eine Gebärmutter tun, die gerade richtig ist, dann bekommen Sie ein Baby. Die Umwelt holt raus, was in der Genetik ist. Jetzt mache ich einen Versuch mit Ihnen zum Schluss, um zu sagen, die sagen, was ich will heute Morgen. Man tut das, was ich gesagt habe, regelmäßig jetzt. Man nimmt die Eier aus geschlachteten Kühen, befruchtet sie im Reagenzglas und dann gefriert man sie bei minus 80 Grad und tut sie überall in Thermosflaschen und schickt sie per Flugzeug nach Australien, nach Neuseeland, nach Afrika. Und dann werden die Eier in minderwertige Kühe getan, aber Kühe, die eine Gebärmutter haben. Und dann bekommt man prächtige, feine Kälber aus Müttern, die wirklich keine guten Kühe sind, weil man die Eier konserviert hat und geschickt hat und dann die Gebärmutter bringt sie raus. Jetzt nehme ich Ihnen das letzte Beispiel und das wird dann genügen. Könnte ich das Bild da haben? Ein bisschen weiter ist es. Nein, so ja. Gut. Ein bisschen weiter. Ja, ja. Jetzt. Liebe Freunde, jetzt passen Sie auf und dann können Sie dann nach Hause gehen und essen und schlafen. Wenn man eine Zygote nimmt, ich nehme diesmal eine Maus. Okay? Da ist die Zygote der Maus hier. Also die Zelle, Zellwand und dann die 46, also in Maus mit 46, aber bei Menschen wäre es 46 Chromosomen. Und hier nehmen Sie dann aus dem Rippenmark auch eine Zelle raus. Sie tun sie beide unter dem Mikroskop. In diesem haben Sie 46 Chromosomen bei den Menschen. Und bei den Menschen, hier in diesem haben Sie auch 46 Chromosomen. Wenn Sie nun so eine Rippenzellmark, eine Rippenmarkzelle in eine Gebärmutter tun, bekommen Sie ein menschliches Baby raus. Sie bekommen nur Rippenmarkzellen. Gar nicht. Die Information ist da, aber Sie bekommen nichts raus. Jetzt machen wir einen Versuch. Wollen wir sehen, ob Sie das, ob Sie aufpassen können jetzt in diesem Stadium. Man tut es, tut diese beiden Zellen unter ein Mikroskop. Und da hat man einen Mikromanipulator. Also eine Pinzette für Mikroskope. Und dann picken Sie die Chromosomen raus, mit all den Informationen drauf, wo wir sagen, Mensch oder eine Maus, man hat es getan bei einer Maus in letzter Zeit. Der Maus, die eben, es war eine embryonische Maus, der Maus eben, der die Rippenmarkzellen lieferte. Sollte es auch so sein? Muss so sein? Denn normalerweise können die Rippenmarkzellen kein Baby geben. Denn die Information drauf, um ein Baby zu machen, ist zugeklebt mit Tesafilm. Also Tesafilm ist es nicht natürlich. Aber die Substanzen sind zugeklebt. Und was das Protoplasma des Eis tut, ist entklebt die ganze Sache. So dass wenn die Chromosomen drüber gehen, sie ein ganzes Tier machen können. Und da hat man drei solche Mäuse gemacht aus den Rippenzellen von embryonischen Mäusen. Drei. Und das nennt man Cloning. Nun, liebe Freunde, sehr viele Menschen lachen über die Bibel. Die Bibel lehrt uns sehr ernst, dass Eva aus Adams Seite kam. Und 150 Jahre jetzt haben die Leute über den biblischen Bericht gelacht. Und jetzt haben wir es getan. Im Laboratorium. Wo hat die Bibel das gewusst? Dass es möglich ist, von jeder Zelle ihres Körpers, besonders wenn sie embryonisch sind, einen neuen Menschen oder ein neues Tier zu machen. Moses hat es geschrieben. Wo hat er das gewusst, dass das möglich ist? Keine andere Religion hat es je geahnt, dass es so ist. Aber es ist so. Und deshalb glaube ich für mich, dass die Bibel göttlich inspiriert ist. Gott hat das den Menschen gesagt. Wie kommt es denn, dass sie die Bibel so vernachlässigen? Wenn das wirklich Gottes Wort ist, und ich bin vollkommen überzeugt, dass das der Fall ist, dann können wir uns das nicht leisten, das Bibellesen zu versäumen. Können wir nicht, dürfen wir nicht. Denn da bekommen wir die Information von Gott selber. Jetzt lassen Sie das. Jetzt tun Sie einen Strich unter diese Rechnung. Und jetzt komme ich zu etwas, was näher ist zu unserem täglichen Leben. Aber ich brauche all das, um Ihnen das klar zu machen. Jetzt drehe ich also den Spieß um. Tun Sie jetzt einen säuberlich roten Linie, säuberlich rote Linie unter Ihre Rechnung und jetzt drehe ich den Spieß um. Der Herr Jesus hat gesagt, dass das Wort Gottes das Samenkörnlein ist. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Etliches fiel auf den Weg, etliches unter die Dornen. Und dann sagt er, das Wort Gottes ist das Samenkörnlein. Haben Sie das? Das Samenkörnlein, um Weizen zu bauen, wurde gestreut auf das Land, einiges fiel auf die Straße. Und da kamen die Vögel des Himmels und die vielen, vielen Tiere. Und dann kam der Verkehr, wenn es auf die Autobahn gefallen ist, nicht wahr? Und hat die ganze Information des Samenkörnleins zerquetscht. Schluss. Information für Weizenkeimlinge ist gut. Aber die Straße ist der falsche Ort, um Weizenkeimlinge zu bekommen, nicht wahr? Dann sagte der Herr Jesus, etliche fiel unter die Dornen. Nun, das Land bei den Dornen muss gut gewesen sein, denn das Land trug Dornen. Aber die Dornen wuchsen mit auf und die erstickten den Weizen. Das Resultat war, dass der Weizen unterging und die Dornen haben gewonnen. Aber die Weizen-Keimlinge, die hatten die richtige Information, nicht wahr? Nur war das Feld, der Boden, nicht richtig vorbereitet. Etliches fiel auf gutem Land, da war die Information in Ordnung und das Land war gut, umweltfein, das, was rauskam, war hundertprozentige Frucht. Nun, was soll man daraus lernen? Jesus sagte selber, dass die Weizenkeimlinge, die sind Pakete von Information, wie man, also die Biologen haben das gesagt, denn das andere kommt später, die Weizenkeimlinge enthalten die Information, um Weizenpflanzen zu bauen. Aber um Weizenpflanzen zu bauen, muss man nicht nur die Genetik haben, die Information, man muss auch den richtigen Boden haben. Jetzt drehe ich den Spieß noch einmal um und dann sind wir fertig. Jesus hat gesagt, das Wort ist das Samenkörnlein. Das Samenkörnlein ist die Bibel. Warum? Die Bibel enthält, ist ein Paket von Information. Information von Gott. Das Weizenkörnlein ist ein Paket von Information, wie man Weizenkörnlein baut. Die Bibel ist sozusagen ein Weizenkörnlein, enthält alle Informationen, die nötig ist, um einen Mann oder eine Frau Gottes aus ihnen zu machen. Alles ist da. Aber Weizenkörnlein im Sack bauen keine Weizenpflanzen. Die müssen aufs Land kommen, auf den Boden. Nun sagt der Herr Jesus, das Herz, ihr Herz, mein Herz, ist der Boden, auf den das Paket von Informationen hier jeden Morgen, jeden Sonntagmorgen besonders fällt. Nun, er sagt es, die Beschaffenheit ihrer Herzen und meiner Herzen kann genauso sein. Wenn ein Herz hart ist, wie eine Straße, viel Verkehr geht drüber. Wenn man Weizenkörner auf die Autobahn sät, ist das eine günstige Lage, um eine Ernte zu bekommen auf die Autobahn. Wird zerquetscht. Aber ihr Herz ist kein günstiger Ort für das Wort Gottes, wenn zu viel Verkehr drauf ist. Das Herz wird hart. Nun, wenn das Herz, wenn das Land hart geworden ist, was tut der Bauer? Er schickt hin und er nimmt einen großen Pflug, am besten einen Massey Harris mit 6 Furchen und mit einem großen Traktor. Und das, was zu unterst war, macht er zu oberst. Das ist das Verfahren, das wir Pflügen nennen. Stimmt oder stimmt nicht? Und dann, wenn er das getan hat und das, was zu oberst war, zu unterst war, zu oberst macht, was tut er denn? Eckt, nicht wahr? Und wenn er dann das geeckt hat und schön fein gemacht hat, wie ein Zwiebelbeet, dann kommt er mit seiner Sämaschine und er sieht, wenn er moderner Bauer ist, dann tut er zur gleichen Zeit die Kunstdünger auch rein, nicht wahr, die biologische Düngung oder was er will. Tut er dann rein. Wenn alles schön so säuberlich vorbereitet ist, sieht man, wenn es im Frühjahr ist, nach einigen Wochen die kleinen Pflanzen, die sie vorgehen. Aber er hätte das tun können vor dem Pflügen, nicht wahr, die Weizenkörner drauf sehen können. Hätte er eine Ernte bekommen? Nee. Nun, liebe Freunde, wenn ihr Herz so viel Verkehr hat, drauf, dass es hart ist, können Sie die Predigt des Wortes Gottes drauf gestreut bekommen, die Pakete von Informationen sind hier, wie man aus ihnen einen Mann Gottes macht oder eine Frau Gottes. Aber wenn das Herz so beschäftigt ist mit Television, mit Radio, mit Zeitungen, mit Karriere. Können Sie predigen, bis die Kühe nach Hause kommen? Die Information ist gut. Die Information ist fein. Aber was fehlt? Ja, so ist es. Hart. Es prallt ab, wie Wasser von dem Rücken einer Ente. Haben Sie jemals versucht, eine Ente nass zu machen? Geht nicht sehr gut, nicht wahr? So ist es bei den Herzen von sehr vielen Leuten, denen man das Wort des Evangeliums, die ewige Wahrheit Jesus sagt, prallt einfach ab. Und sie sind vollkommen trocken, sie schütteln sich. Jetzt ist der Gottesdienst vorbei und ich gehe meinen Weg. Wie eine Ente aus dem Teich. Was tut Gott, wenn der Boden hart ist? Dann lässt jemanden kommen, der einen guten Flug hat. Und er kippt sie um. Gott lässt allerlei Versuchungen kommen, Krankheiten, Todesfälle. Ihr Mann läuft ihnen weg. Ihre Frau ist ihnen untreu. Man belügt sie. Das Leben ist hart. Und Gott tut das. Er lässt das geschehen. Das ist sein Flug. Und er bereitet sie vor wie ein Zwiebelbeet, um empfänglich sein, zu sein für den guten Samen. Wenn natürlich der Boden nicht sonderlich hart ist, sondern auch besetzt ist mit Disteln und Dornen, wenn sie nur Zeit haben für Blick und Spiegel und all diese Dinge, nicht wahr, und nicht Zeit haben für Gottes Wort, oder für dick und doof und solche Leute. Ich bin nicht dagegen, nicht wahr? Aber wenn man nur das tut, dann prallt, kommt der Samen rein und wird erstickt von den Genüssen des Lebens. Und sie können predigen, wie ich gesagt habe, bis die Kühe nach Hause kommen. Hat absolut keine Wirkung. Das Wort ist tadellos. Das Wort ist das Samenkörnlein. Das Wort ist die Genetik. Aber was das Wort haben muss, ist guten Boden. Und ein guter Boden ist immer ein Boden, der umgepflügt worden ist, der weich gemacht worden ist, um den Samen zu empfangen. Jetzt will ich prüfen, ob ihr Herz weich ist oder nicht. Fähig ist das Wort Gottes aufzunehmen. Jetzt hören Sie zu. Ich werfe jetzt auf Ihr Herz ein Samenkörnlein. Also hat Gott die Welt geliebt. Geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben Gottes haben. Ist das abgebrannt? Oder sitzt das tief da? Hat dieses Wort, dass Gott mich liebt, hat es irgendeine Wirkung gehabt? Denn wenn ein Mensch mich liebt, wenn ich diesen Menschen ignoriere, das ist schwer. Ein junger Mann ein Mädchen liebt und sie ist ihm gegenüber vollkommen gleichgültig. Wissen Sie, das kann einen jungen Mann ganz zu Tode quälen, das Liebe zu verschmähen. Keine Zeit dafür zu haben. Haben Sie wirklich Zeit gehabt für deinen Liebhaber, wenn ich das Wort benutzen darf? Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist das Samenkörnlein. Das ist die Basis des Lebens, dass Gott seinen Sohn hergab, bis in den Tod, weil er uns lieb hat. Wenn man geliebt wird, ist das Wenigste, was wir tun können, zu antworten und zurückzulieben. Stimmt's nicht? Sonst sind wir komische Charaktere. Nehmen wir ein anderes Samenkörnlein, das wird dann genügen für heute Morgen. So wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Sünde. Haben Sie das getan heute? Ihre Sünden bekannt. Menschen gegenüber, dass sie Gott vernachlässigt haben, ihm bekannt. Dann ist er treu und gerecht, mir meine Sünden zu vergeben. Haben sie das getan? Die Information ist wunderbar. Wie ist das Herz? Haben sie verstanden? Nehmen wir noch ein letztes Wort. Das muss ich tun. Ich kann mir das nicht unterlassen. Das ist so sehr wichtig. Das heißt, wir aber betrachten, Ende vom dritten Kapitel des zweiten Korintherbriefes, wir aber betrachten mit aufgerichteter Ansicht die Herrlichkeit des Herrn in seinem Wort und werden dadurch verwandelt in sein Ebenbild, etappenweise. Haben Sie das Wort? Was für eine Wirkung hat es bei Ihnen gemacht? Das Weizenkörnlein muss Boden haben, in dem es wächst. Das Wort Gottes muss Boden haben, in dem es wächst. Und wenn es wächst in Ihrem Herzen, züchtet es eine neue Pflanze. Das Weizenkörnlein sieht nicht aus wie eine Weizenpflanze. Ist jemand in Christus? So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Ist das nicht schön? Wenn der Boden richtig ist, ganz herrlich ist das. Wenn einmal die Weizenpflanze da ist, was braucht sie, um zu wachsen? Was zu senden kommt, die Sonne. Die Sonne, die der jungen Pflanze in Christus leuchtet, die Sonne, wie heißt denn diese Sonne? Die Sonne, die uns leuchtet, ist unser Herr Jesus Christus. Leuchtet er ihnen entgegen? Wenn er ihnen entgegen leuchtet und sie das wissen, werden sie auch leuchten. Was muss noch eine Pflanze haben, nachdem es gekeimt hat und wächst mit der Sonne? Muss Wind haben und Regen, nicht wahr? Und Regen gibt es genug, nicht wahr? Aber Wind, und das ist das Wehen des Heiligen Geistes. Und mein Wort ist Geist. Und wenn sein Wort in uns weht, dann gedeiht die junge Pflanze und wird umgewandelt in Jesu Herrlichkeit. Aber die Information muss okay sein. Und hier ist das Weizenkörnlein, das Wort. Und die Information ist okay. Die einzige Frage ist die Umwelt okay, um all diese Informationen rauskommen zu lassen? Deshalb Bibelstunden, deshalb Verwirklichung des Wortes Gottes, auf dass, wenn man eine neue Kreatur ist in Jesus, diese Kreatur wächst. Wir beten zusammen. Jesus, wir danken dir, dass du uns alles gegeben hast, was nötig ist. Du hast uns gezeigt, dass du uns lieb hast, dass du uns haben willst. Hilf du uns, Herr Jesus, unser Leben so ordnen, dass dein Wort in uns gedeihen kann. Lass das Wort in uns überhand nehmen, auf dass die neuen Kreaturen in Christus wachsen und dir ähnlich werden. So danke wir dir für diese kleine Stunde zusammen. Sagen dir Dank für den Sonntag, den du uns geschenkt hast. Amen.